Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, wie ihr mitbekommen habt, gab es zum Singapur Grand Prix mal wieder eine kleine Pause. Aus diversen Gründen haben wir dann keine Zeit mehr gefunden aufzunehmen, beziehungsweise haben wir auch keinen Sinn daran gesehen, jetzt 2 Tage irgendwie vor dem Rennwochenende in Austin noch was nachzuliefern. Und wir werden es bekanntermaßen wieder so handhaben, dass wir trotzdem die Awards von Singapur nachliefern. Ja, ich glaube, das dauert nur 4-5 Minuten jetzt und danach geht's auch direkt rein in das aktuelle Thema Austin. Und trotzdem nochmal zurück zu Singapur mit der altbekannten Frage, Marc, wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, bei mir auch da relativ langweilig, einfach ja alles ganz normal live geschaut. Austin kann ich auch schon mal vorwegnehmen, auch jede Session live eingeschaltet. Auch wenn in Austin natürlich die Zeiten ein bisschen später waren, aber am Wochenende geht das ja noch. Mhm. Wie sah es bei dir aus?
Ja, also ich komme erstmal zu Singapur und das Rennen war ja relativ früh am Tage, sodass wir es theoretisch geschafft hätten, vielleicht noch aufzunehmen an dem Sonntag. Problem war, ich war auf Teneriffa und hatte dort aber auch den Struggle, dadurch, dass ich dann zweite Liga geguckt habe, Fußball, und ich eigentlich dann Real Life Formel 1 gucken wollte, entweder die YouTube-Highlights von Sky oder eben, wenn es dann im Programm irgendwann später gekommen wäre, und wollte mich natürlich nicht spoilern lassen. Problem war, als ich dann irgendwann nachmittags zum Strand runter bin ich an der Kneipe vorbei, wo in dem Moment gerade die britische Hymne lief und ich George Russell auf dem Podium gesehen habe.
Ja, gut.
Auf der Leinwand. Und dann wusste ich natürlich, okay, ja, ich weiß zumindest schon mal, wer gewonnen hat. Vom Rest habe ich noch nichts gewusst, aber ja, das nimmt dann trotzdem die Spannung natürlich so ein bisschen raus, wenn man zumindest weiß, wer da gewonnen hat. Auch wenn ich natürlich daran interessiert war, wie hat jetzt McLaren abgeschnitten oder auch Red Bull oder alle anderen eigentlich auch, Hülkenberg und so. Na, aber ja, da war die Spannung dann raus und ich habe dann irgendwann im Laufe des Abends Highlights geguckt. Ja, aber ich glaube, so wirklich spannend war das Ganze auch nicht.
Das stimmt, Singapur hielt sich in Grenzen, tatsächlich, ja.
Ja, und dementsprechend ist mein Wissen auch nicht ganz so groß bezüglich der Awards, hab mir da aber meine Gedanken gemacht und ich würde sagen, wir gehen da auch direkt rein in den Platin Award für Singapur und da sind wir beide uns ja auch einig, zumindest im Vorgespräch kam das deutlich raus und ja, Qualifying Platz 1, Rennen Platz 1, überragendes Wochenende, wie ich finde, und auch mal wieder gezeigt, dass er ab und an so ein bisschen underrated ist. Zeigt ja dann öfters mal solche Glanzvorstellungen, auch wie beispielsweise letztes Jahr in Spa, wo ihm dann der Sieg aufgrund ja diverser, glaube ich, Gewichtsmakel weggenommen wurde, aber da auch schon überragend gefahren ist. Ja, hier George Russell auch in Singapur, finde ich, absolut verdienter Platin Award. Und von daher ja, sind wir uns da, glaube ich, sehr, sehr einig, was das Ganze angeht.
Ja, also genau, da gibt es wenig dran zu rütteln für mich. Und er hat er jetzt auch dann, ich weiß gar nicht mehr, ob das vor Singapur schon war, ich glaube aber danach, hat er dann auch bestätigt oder es wurde bestätigt, dass er auch nächstes Jahr für Mercedes fährt. Mhm. Das ist auch in trockenen Tüchern. Antonelli wurde auch bestätigt als Fahrer. Ja, also aktuell läuft's da, zumindest also für ihn. Ich meine, Antonelli hatte jetzt auch so ein bisschen Schwierigkeiten zur Mitte der Saison. Der wird auch erleichtert sein, dass er für nächstes Jahr seinen Sitz sicher hat. Und Ja, hätte ich jetzt im Vorfeld auch nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt. Also ich meine, George Russell muss man immer irgendwie ein bisschen auf der Rechnung haben, mhm, diese Saison. Der ist immer irgendwie ein Anwärter fürs Podium. Und wenn dann halt irgendwie was passiert oder die anderen ein bisschen schwächeln, dann greift er halt auch an, was ein Sieg angeht. Aber wäre jetzt nicht mein erster Tipp gewesen. Von daher positiv überrascht. Ja. Hat er gut gemacht. Und wenn wir jetzt das Ganze umdrehen und zu den Fluppen gehen, Ich muss auch so ein bisschen überlegen in Singapur, ob da irgendjemand oder irgendetwas oder irgendein Team oder so negativ rausgestochen hat. Und bin dann am Ende bei Williams hängen geblieben, auch wenn Carlos Sainz am Ende einen Punkt geholt hat, so hatten sie ja doch im Qualifying oder nach dem Qualifying dann wurden beide Fahrer disqualifiziert. Weil, ich glaube, das war das DRS, war irgendwie zu groß, zu weit eingestellt quasi. Ich meine, es war wirklich nur, wie immer, sehr marginal und hatte auch keinen richtigen Performance-Vorteil, weil, keine Ahnung, irgendwo muss halt die Grenze sein, ne? Und dann ist man einen halben Millimeter, hat man das dann falsch eingestellt. Das bringt einem aber am Ende keine 10 km/h oder so. Aber trotzdem, das darf nicht passieren, dass bei beiden Autos passiert. Das zeigt auch, dass da irgendwas mit dem System oder wie die es halt gemessen haben, teamintern, nicht gestimmt hat. Ich glaube auch, Singapur ist jetzt auch keine Strecke, wo man mit DRS so viel rausholen kann. Deswegen glaube ich dem Statement von Williams auch, dass das kein absichtliches Betrügen war, dass sie es quasi drauf angelegt haben, sondern dass da wirklich was schiefgelaufen ist. Dennoch ist halt die Schuld vom Team. Vielleicht wäre viel mehr gegangen in Singapur. Vielleicht hätten es beide Fahrer in die Punkte und auch weiter vorne in die Punkte geschafft. Man weiß es einfach nicht, wenn sowas passiert und man dann so auf so einem Kurs wie Singapur von ganz hinten starten muss, ist es einfach ärgerlich. Deswegen für mich ist das Team Williams quasi die Flupper an dem Wochenende.
Ja, also ich finde das auch sehr schlüssig und würde da auch 100% zustimmen. Ich habe dann noch überlegt, mache ich noch wen anders für die Fluppe, und da habe ich dann auch mal so geguckt. Alpine war ja jetzt auch nicht ganz so gut, sage ich mal. Da möchte ich allerdings jetzt ein bisschen Franco Colapinto aus Kritik nehmen für Singapur, und ja, habe mich da leider Gottes für Pierre Gasly und die Fluppe entschieden. Im Qualifying klar abgeschlagen, letzter. Ja, dann aus der Boxengasse gestartet und dann nach dem Rennen auch diverse Aussagen von ihm, dass es einfach langsam war, dass es ihm auch keinen Spaß gemacht hat, dauernd nur die Rücklichter zu sehen, und ja, einfach auch so diese Negativstimmung, wie ich finde, die er da auch im Nachhinein so ein bisschen reingebracht hat, über die so auch so ein bisschen Frustration, die natürlich auch vollkommen verständlich ist, weil Pierre Gasly hat natürlich ganz andere Ansprüche, ne? Und auch das Auto macht dann natürlich auch viel aus, dass es da eben so läuft, wie es läuft. Ja, aber in dem Sinne, so habe ich ihn relativ selten erlebt, auch so mit negativer Stimme dazu. Und ja, grundsätzlich auch wegen dem schlechten Qualifying. In dem Fall dann Pierre Gasly, ja, deswegen einfach so diese gesamte sportliche Vorstellung da von ihm, denke ich, bringt ihm da die Fluppe ein.
Jo.
Dann sind wir mit Singapur auch direkt durch und starten direkt rein in Austin 2025. Und wir hatten mal wieder ein Sprintwochenende, und da gab es ja auch wieder dann einiges zu sehen. Und wir machen es jetzt wieder so, anhand des Rennergebnisses gehen wir durch. Allerdings Dinge, die dann im Sprint vorgefallen sind, definitiv nochmal erwähnen. Und ja, Rennergebnis, auch ja, letzte Saison zumindest oder davor über die altbekannte Nummer. So langsam kommt er da wieder in den WM-Kampf rein. Sind nur 40 Punkte Rückstand auf Oscar Piastri. Max Verstappen gewinnt wieder, und ja, ich muss das Thema einfach direkt anschneiden. Wie siehst du das? Glaubst du, der greift da nochmal an in der Fahrer-WM?
Also, ja, ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, dass ich sowas in der Art schon mal gesagt habe. Bei jedem anderen Fahrer hätte ich nach der Sommerpause gesagt, ja, nee, keine Ahnung, vielleicht den Vorsprung ein bisschen verkürzen oder so, jetzt wo das Auto ein bisschen besser läuft. Aber das ist kein echter WM-Challenger. Bei einem Max Verstappen allerdings, da traue ich mich gar nicht zu sagen, den schreibe ich nie ab. Und so wie es aktuell aussieht, ist es halt wirklich, also es ist brandgefährlich. Wie du schon gesagt hast, 40 Punkte sind es auf Piastri. Jetzt muss nur Oscar Piastri einmal ausscheiden und Max Verstappen gewinnt ein Rennen. Und schon sind es 15 Punkte. So. Und dann, das kann in einem Rennen dann passieren. Ne? So,
ja,
und wir,
das ist wirklich so. Ja.
Wir haben noch 5 Rennen, wir haben noch 2 Sprints. Es ist noch ein Haufen an Punkte zu vergeben. 40 Punkte ist natürlich viel, gerade mit der Dominanz von McLaren diese Saison. Aber die nehmen sich auch gegenseitig Punkte weg. Mhm. Gerade sieht Lando Norris aus, als ob er der schnellere Fahrer ist, so über die letzten Rennen hinweg. Das heißt auch, dass das Piastri da schon mal ein bisschen Punkte verliert. Klar, Lando ist auch noch vor Max, aber ja, also ich glaube, das wird ein ganz, ganz heißer Ritt zwischen den dreien jetzt auf die letzten Rennen. Und ja, Max Verstappen ist aktuell wirklich einfach wieder in Topform. Ich habe vorhin noch eine Statistik gelesen, dass er seit der Sommerpause nur 14 Punkte hat liegen lassen. Das muss man sich auch mal überlegen.
Das ist halt wirklich stark, ja.
Also das ist schon, ja, sag ich mal, das ist nicht schlecht. Mhm. Und ja, um jetzt auf Austin zurückzukommen, also ja, also was will man mehr an einem Wochenende, ne? Er hat den Sprint geholt, er hat das Rennen geholt, es war beides, bis auf den einen Move von George Russell, der aber auch sehr, sehr optimistisch war da im Sprint. Das war so ein Move, ja, wie Max Verstappen sie auch schon ein paar Mal gemacht hat. Er hat sich aber ja auch nicht zu sehr beschwert, also muss man ihm dann auch zugutehalten. Aber ja, also besser ging das Wochenende für ihn nicht.
Ja, absolut. Und ich meine, am Ende 7,9 Sekunden Vorsprung auf Lando, der natürlich auch lange Zeit mit Leclerc zu kämpfen hatte. Da kommen wir ja auch noch gleich zu. Aber so, ja, das ist eine überragende Vorstellung hier wieder von Max. Und ich habe auch generell das Gefühl, was die Kräfteverhältnisse angeht, dass da Red Bull einige Schritte wieder nach vorn gemacht hat die letzten Woche, gerade seit der Sommerpause oder vielleicht auch seit Laurent Mackies da das Sagen hat, habe ich da wirklich einen sehr guten Eindruck bei Red Bull. Die Motivation ist wieder da und also ich würde mir jetzt so als Fan wünschen, dass im letzten Rennen 3 Leute noch Weltmeister werden können.
Oh, das wäre ein Traum.
Das wäre wirklich das Beste, was uns passieren kann. Und ja, also ich traue das auf jeden Fall Max zu. Ich halte ihn auch von allen dreien am nervenstärksten. Klar, natürlich auch die Erfahrung, die da und das Talent, was da für ihn spricht. Ja, also ich habe da richtig Bock drauf. Und natürlich, am Ende wäre es schön, wenn ein anderer Weltmeister oben steht als Max, einfach aufgrund von der Abwechslung, ne? Und dann kann man sagen, es war bis zum Schluss wieder ein spannendes Ding. Aber im Moment sehe ich ihn da mit guten Chancen tatsächlich, weil ich nicht glaube, dass McLaren jetzt so konstant abliefert wie noch zu Beginn oder Mitte der Saison.
Ja, ja, es wird schon, also gut, 40 Punkte, jetzt hat er natürlich die letzten Rennen schon gut Vorsprung da rausgenommen, aber also ich rechne ihm immer noch, ich sag mal, Außenseiterchancen zu. Mhm. Ich würde jetzt, wenn ich wetten müsste, würde ich schon
ja, die
auf einen
Chance natürlich, ja. Klar, die Quote wäre jetzt immer noch am besten für Piastri.
Ja,
oder
genau.
Norris sozusagen.
Genau, also ich sehe auch aktuell, es ist dann in der Formel 1, man weiß wirklich nie, was passiert. Das Ding ist, bei Max Verstappen muss halt wirklich jetzt alles laufen. Wenn Max Verstappen einfach nur, auch wenn er da gar keine Schuld dran hat, jetzt ein DNF hat,
klar,
dann ist es schon vorbei.
Auch passieren. Ja. Aber ich glaube, wenn es allein um das geht, wenn man ins Ziel kommt, glaube ich, wird Max das schon irgendwie noch knapp gestalten können.
Ja, ja, ich glaube auch, das wird auf jeden Fall eng, so, aber man muss sich immer wieder das vor Augen halten, ne? Max Verstappen muss halt wirklich, er hat bis jetzt, war er nah an der Perfektion nach der Sommerpause, er hat da wenig liegen lassen, und deswegen sieht das jetzt so aus, wie es aussieht, aber wie gesagt, dann muss einmal ein DNF kommen, einmal, ja, genau, in einem Qualifying irgendwie blöd im Verkehr gewesen sein und nicht in Q3 kommen. Solche Sachen, ne? Ich meine, bei McLaren ist auch hier und da was schiefgegangen jetzt in den letzten Rennen. Stichwort Double DNF, werden wir gleich noch drüber reden. wenn sowas einmal Max passiert, dann wird der Vorsprung so groß werden, dass er da nicht mehr rankommt. Also ich glaube, wir wünschen uns alle, dass im letzten Rennen die beiden McLaren Boys und Max noch Weltmeister werden können. Einfach nur der Spannung willen. So, das wäre der Hammer.
Und Thema Red Bull wollen wir natürlich einen nicht vergessen. Yuki Tsunoda im Sprint 2 Punkte geholt, im Rennen dann auch 7. Und wie ich finde, ja, auch mit einer ordentlichen Tendenz.
Sein bestes Red Bull-Wochenende, mit Abstand, ja, würde ich sagen.
Mit Sprint- und Rennergebnis, ja.
Ja, also wirklich.
Von daher kann ich da, muss ich auch sagen, Yuki, ordentliche Entwicklung. Eine Szene, da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass es zumindest nicht ganz under Investigation gab, auch wenn da ging es ja um die Szene, müsste mit Olli Berman gewesen sein, wo Tsunoda hat Berman halt im Boxenfunk dann gesagt, hier moving under braking. Ja, das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, da hat Yuki so nach innen gezogen. Fand ich ein bisschen kritisch. Jetzt nichts, wo ich unbedingt eine Strafe für geben würde. Nur ich habe mich halt gewundert, dass da nichts under investigation war. Aber gut, grundsätzlich war das jetzt auch nichts Schlimmes. Ne? Aber ist halt so eine Sache, wo ich mich dann ein bisschen gewundert hatte. Aber sonst, gute Vorstellung von Yuki.
Ja, also auf jeden Fall. Ja, bei dem Incident mit Berman, also
liegt auch, glaube ich, an Berman so ein bisschen in der Szene, warum da kein nichts untersucht wurde, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also Berman fährt da halt in eine Lücke, die nicht da war. Also das ist halt auch so eine Sache, ne? Er ist da mit 2 Rädern nicht mehr auf der Strecke. Und
jetzt nochmal interessanter Punkt, könnten wir jetzt auch bei Berman nachher einstreuen, aber jetzt, wo wir gerade das Thema haben, Berman steht ja auch sehr hoch, was die Strafpunkte und eine mögliche Rennsperre angeht. Für Berman war es gut, dass er da noch irgendwie aufs Kies da ausgewichen ist und mit Yuki reingerauscht ist, ne?
Das auf jeden Fall, ne?
Hätte auch also, für ihn enden können.
Auf jeden Fall. Nee, aber also ich fand dieses einfach keine Investigation, das ist halt Racing, finde ich okay. Ja. Weil
auch vollkommen klar.
Ja. Es ist auch so ein bisschen. Also moving under braking, ja, aber du musst ja irgendwann auch in die Kurve einlenken, so, ne? Also das ist ja auch so eine Sache. Es ist halt so dieses, es ist ja keine Gerade und dann kommt die Bremszone und dann kam die Kurve, sondern das war ja alles so in der Kurve oder in diesen Kurven, die so aneinander gereiht sind, so. Da ist halt dann irgendwie, also du fährst halt nicht gerade da und ja, war ein bisschen optimistisch von Berman, für Yuki gut. Dass ihm das nichts gemacht hat, quasi. Man muss auch sagen, Yuki hat natürlich auch am Wochenende viel von externen Umständen profitiert, ne? Im Sprint, da in Kurve 1, keine Ahnung, wie viele Positionen sicherlich gut gemacht. Ja. Dann im Rennen auch, wer war das noch vor ihm? Antonelli und Sainz, ne?
Stimmt.
Wodurch er dann auch noch ein paar Positionen bekommen hat. Ja. Aber am Ende ist das halt Racing, ne? Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Im Qualifying zum Beispiel hatte er ja Pech, dass er da in den Verkehr geschickt wurde, keine Zeit setzen konnte.
Stimmt, ja.
Also er hat Pech und Glück gehabt an dem Wochenende und am Ende, denke ich mal, sind das verdiente Punkte, die er da geholt hat. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass nicht nur einfach Max Verstappen gerade abliefert, sondern dass auch der Red Bull als Auto wieder ein bisschen näher an die Spitze ranrückt. Deswegen bei Red Bull auf jeden Fall gute Tendenz jetzt für die letzten Rennen der Saison.
Auf jeden Fall. Und da kommen wir direkt zum nächsten Team. Wir haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet und das, glaube ich, wird auch nochmal ein größeres Thema hier, nämlich McLaren. Lando 2. Kommen wir ja gleich zu. Piastri 5. im Rennen und im Sprint beide die 0 Punkte.
Ja.
Ja, da hast du ja ein bisschen was Interessantes zu der ganzen Szene. Auch einen kleinen Vergleich vielleicht noch mit Singapur am Start. Kannst du gerne mal erläutern?
Ja, also ich sag mal so, diese ganze, da haben wir auch schon häufiger drüber diskutiert, ne, Papaya Rules und dass McLaren da so die für ihre beiden Fahrer so die eigenen Regeln hat und dann gab's ja auch diese Diskussion in, ich weiß noch, Großbritannien war das, glaube ich, wo Piastri eine Strafe bekommen hat, der dann am Funk gemeint hat, hey, wenn ihr denkt, dass die Strafe ungerechtfertigt ist, so wie ich, dann lass uns jetzt Positionen tauschen, um es wieder herzustellen. So, das wirkt alles so, als ob McLaren so mit eigenen Regeln irgendwie fährt. So nach dem Motto, uns ist egal, was die Stewards entscheiden, wir reviewen das intern und machen unsere eigenen Regeln. Um es vorne wegzunehmen, ist absoluter Quatsch, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich absoluter Quatsch. Denn klar, Formel 1 ist ein Teamsport, aber die Constructors Championship ist nun mal jetzt entschieden. Ne? Die hat McLaren in der Tasche. Und ab jetzt ist zwischen Lando Norris und Oscar Piastri gar nichts mehr Teamsport. Muss man auch ganz klar sagen. So. Ja, das,
purer WM-Kampf.
Ja, das ist, ja, McLaren hat quasi nichts mehr zu verlieren als Team. Außer, dass halt Max Verstappen vielleicht noch World Drivers Champion wird. Aber am Ende ist es Norris. Sollte es egal sein, ob es Piastri oder Verstappen wird. Wenn er es nicht wird, dann ist er es nicht geworden so. Und Piastri sollte es auch egal sein, wenn die beide, sag ich mal, vernünftige Profisportler sind. Das vorneweg. Und nach Singapur, da gab es ja diese Kollision zwischen Piastri und Norris, ist ja dann auch nichts weiter passiert. Norris hatte sogar ein bisschen Schaden am Frontflügel, weil er ja erst die Kollision ein bisschen mit, ich glaube, Verstappen war das. Und daraufhin ist er dann Oscar ein bisschen reingefahren, war aber ja schon komplett neben ihm. Die Stewards haben das auch direkt abgetan, als ist halt Turn 1, Lap 1, Racing passiert halt, ist ja auch niemand ausgeschieden. Den Schaden hatte am Ende sogar Lando. War für mich auch unstrittig, ne? Dass Oscar da natürlich dann probiert, am Teamfunk irgendwas den McLaren-Leuten noch durchzugeben. Hey, wollen zurücktauschen und so. Ja, die Suppe hat sich McLaren so ein bisschen selbst eingebrockt, indem sie angefangen haben, so ihre eigenen Regeln zu machen, weil dann werden sich immer beide Fahrer beschweren, hey, jetzt macht mal teamintern was. Gab keine weitere Strafe, dann aber im Vorfeld zu Austin hieß es aber dann, dass Lando wohl intern, in welcher Art auch immer, dafür wohl bestraft wird oder wurde oder irgendwas ist da intern wohl abgeklärt worden, dass es dafür Lando Konsequenzen hatte. Also hat McLaren da wohl die Schuld bei Lando gesehen. Sage ich auch schon schwierig, aber okay. So, dann Sprint Austin, Kurve 1, Runde 1. Am Ende, klar, es war auch Racing, der Unfall. Ne? Piastri hat Hülkenberg da nicht gesehen und so weiter. Aber am Ende, Piastri kollidiert halt mit Hülkenberg, dann mit Norris, Doppel-DNF. Und da sagt McLaren dann aber plötzlich, ja, nee, da das ist Hülkenbergs Schuld, da kann ja keiner was für. Wo ich mir dann denke, ja gut, in Singapur, da ist am Ende ja nichts passiert. Lando hatte das Überholmanöver ja quasi so. Lando hat sich selbst Schaden geholt. Keiner ist ausgeschieden, alles okay. Jetzt in Austin haut Piastri Lando und sich selbst raus und da ist alles okay. Na, ein bisschen schwierig. Zac Brown da auch noch sehr auf Hülkenberg losgegangen. Was auch, also ich meine, Hülkenberg hatte ja auch noch ein Auto in und
ja, der war mittendrin im Sandwich, Startpech, also das ist, da kann Hülkenberg meiner Meinung nach gar nichts machen.
Nee.
Man muss allerdings auch sagen, dass Zac Brown das später relativiert hat.
Ja, das stimmt.
Und dann gesagt hat, sinngemäß, er hat nochmal die Bilder jetzt gesehen und nimmt da dann auch Hülkenberg aus der Schuld, ne? Ja, aber trotzdem. Also,
ja, also ich glaube,
er hat sich so ein bisschen auch gezwungen gefühlt, dann, ja, dass er zurückrudern muss.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, er hat da so im ersten Atemzug wollte er da erstmal gerade Piastri verteidigen für den Move. Ich meine, gut, dass Norris da in der Szene nichts machen konnte, das steht, glaube ich, außer Frage. Ja, also es ist am Ende, denke ich auch, es ist halt ein Racing-Incident, aber dieses ganze Innerpolitische bei McLaren, das ist irgendwie schwierig. So, lass doch die Stewards entscheiden, dann bist du als Team
dafür
auch raus.
Dafür sind die doch da.
Ja, genau. Das ist doch auch,
die
also,
geben die Strafen dann, wenn irgendwas war, fertig aus.
Es ist, also es ist wirklich alles, was auf der Strecke passiert sollte, denke ich mal, von den Stewards entschieden werden. Die Stewards entscheiden ja auch zwischen Teamkollegen, halt, wenn da irgendwas vorfällt, ne, das ist denen ja dann am Ende egal, sage ich jetzt mal, ob es sich zwei Teamkollegen in die Karre fahren oder zwei aus anderen Teams, ne, gerade so Rosberg-Hamilton, da hatten die Stewards auch einige Entscheidungen zu fällen, und da hat Mercedes sich ja dann auch rausgehalten, ne, die haben halt nur gesagt, wenn ihr euch gegenseitig abschießt, so, dann implementieren wir hier Strafen für euch beide, aber dann auch wieder gleich, das ist ja dann auch okay. Ja. Aber ja, ich glaube, McLaren legt sich da ein bisschen ein Ei mit, Aber gut, ich meine, müssen sie am Ende selbst wissen.
Ja, je knapper es wieder wird, desto unsouveräner wird McLaren wieder, ja. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne? Irgendwie ist das noch nicht ganz so weltmeisterlich, wie man das da öfters regelt. Aber ja, letzten Endes, ja, wie du sagst, ich bin ja auch dafür, die beiden jetzt fahren zu lassen. Die sollen da ihr Ding auf der Strecke machen. Und was auf der Strecke passiert, finde ich, da komme ich zum Thema Lando und jetzt auch zum Rennen. Austin und auch nochmal kurz mit einem Blick auf Singapur, gerade im Start. Ich finde, Norris hat jetzt in den letzten beiden Rennen gezeigt, dass er jetzt wieder das hat, was ihm vorher etwas abgegangen ist. Nämlich einfach mal so am Start jetzt mit Piastri dieses Durchziehen, nicht nachgeben. Mhm. Und jetzt in Austin finde ich die Geduld bewiesen, um noch an Leclerc vorbeizukommen. Wieder die Reifen abkühlen lassen, zurückfallen lassen und dann eben den richtigen Moment genutzt und hat ja dann auch ordentlich Sekunden wieder rausgefahren auf Leclerc am Ende, was ja gezeigt hat, dass das dann kein Problem war, aber wie ich finde, sehr geduldig das Ganze gelöst, dann im richtigen Moment nicht irgendwie übereifrig irgendwas versucht, plus dann eben die Gefahr, dass er kurz vor Track Limits stand. Also wie ich finde, war das eine gewisse Reife von ihm. Klar, während des Rennens denkt man dann, warum macht er denn jetzt nichts und so, ne? Aber wie ich finde, war das einfach auf lange Sicht klug von ihm gelöst, weil ich glaube, jetzt so an Max da noch irgendwie ranzukommen, das wäre ein Unterfangen gewesen. Ich glaube, das brauchte man da nicht unbedingt versuchen.
Ja, also bin ich bei dir. Ich glaube, da zweimal auf der Strecke an Charles Leclerc vorbeizugehen, das war schon stark. Muss man, glaube ich, sagen, wie es ist. Auch gerade im ersten Stint, ich meine, Leclerc hatte halt ja gepokert auf den soften Reifen. Dann ist es auch klar, natürlich, es sieht dann erstmal wieder blöd aus. Lando erstmal wieder Platz gegen Leclerc verloren. Aber ich sag mal so, auf soften Reifen und so, das ja, das war halt der Gamble von Ferrari, hat sich ausgezahlt. Ja, an sich, ich glaube, Lando kann mit dem Wochenende noch zufrieden sein insgesamt. Und ja, also gut, na, vielleicht nicht mit dem kompletten Wochenende, den Sprint mal ausgeklammert, ja,
aber mit dem Rennen.
Genau, also oder ich sag mal, mit seiner Leistung zufrieden sein, weil im Sprint war das ja nicht selbst verschuldet. Genau, deswegen würde ich schon sagen, war ein vernünftiges Wochenende für ihn. Und ich meine, wenn er am Ende wenn er am Ende jedes Rennen hinter Max bleibt, reicht es am Ende doch nicht, ne? Muss jetzt auch überlegen, wenn Max immer gewinnt. Aber ja, bei der Pace, die Max Verstappen in Austin gezeigt hat, glaube ich, ist ein zweiter Platz. Kann man nehmen. Und im Prinzip, er verkürzt ja weiterhin den Vorsprung, den Piastri aktuell hat. Jetzt sind es 14 Punkte. Ja. Das ist ja erstmal das Wichtigste, dass er ihn schlägt und in den letzten Rennen sieht Lando Norris ganz klar als der souveränere und bessere McLaren-Fahrer aus.
Ja, finde ich auch. Also das, was muss man ja auch sagen, dem Piastri auch durchaus mal zu verzeihen ist. Er ist ja auch, ist seine dritte Saison jetzt, ne, ist sein erster WM-Kampf überhaupt. Und so gesehen war er ja gerade Anfang bis Mitte der Saison, kam er so ein bisschen als der reifere oder ruhigere rüber, ne, aber das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, finde ich, durch die letzten Leistungen von Lando. Und ja, wer weiß, aber vielleicht kann Piastri den Vorsprung noch bis am Ende irgendwie retten. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt irgendwie richtig schlechte Rennen abliefert. Nur jetzt, klar, fünfter Platz soll das in Zukunft nicht mehr sein. Ja. Aber wenn der jetzt regelmäßig zweiter, dritter wird, sind auch Punkte für ihn.
Ja, das ist, also, ja, Piastri, ich bin mal irgendwie gespannt, ob er da sich jetzt so zum letzten Rennen wieder ein bisschen fängt, weil wenn ich jetzt überlege, gut, in Singapur war es knapp mit Norris, sag ich mal, da waren die so, ja, war ja schon leicht unterlegen, sag ich mal. In Austin hatte er schon deutlich weniger Pace, fand ich, ne?
Ja, war schon ein bisschen klarer, ja.
Ja, in Aserbaidschan das Wochenende, das konnte er ja ganz vergessen, da ging ja gar nichts. Ja, also das sind halt seine drei letzten Rennwochenenden, sage ich. Ja,
stimmt, wenn ich das jetzt auch so mal überlege, das war schon schwach.
Ja, also Aserbaidschan katastrophal, Singapur okay, Austin eher schlecht. Ja, also er muss jetzt irgendwie so ein bisschen eine Trendwende wieder schaffen, um da wieder anzugreifen, weil, also jetzt auch in Austin, ne? Ich meine, Lando kämpft mit Charles Leclerc, mit dem an dem Wochenende stärkeren der beiden Ferraris, schafft ihn da zweimal auf der Strecke zu überholen und Piastri war nie wirklich dran an Hamilton, ne? Also, ja, ist schon dann nochmal ein Unterschied. Und am Ende kommt Lando mit 7 oder sagen wir 8 Sekunden hinter Max Verstappen ins Ziel und ein Piastri mit 30.
Also, ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein erheblicher Unterschied, ne?
Ja.
Und was mir zu Piastri aber noch einfällt, es ist mir aber erst dieses Wochenende so aufgefallen, wie kommt man denn dauernd da drauf, den jetzt den Iceman zu nennen?
Das habe ich gar nicht gehört.
Das habe ich öfters gelesen, echt? Jetzt, weil er so der Ruhige war, er war doch der Coole, der Iceman und so. Und dann denke ich mir, nein, den Begriff, den hat nur ein Fahrer in der Formel 1 verdient. Bitte lass das.
Ja, okay, ne, das, also ich hab das noch nirgendwo gehört, tatsächlich.
So ein paar auf X und so ein bisschen gelesen. Dann ich habe keine Ahnung, wer das plötzlich jetzt kam. Vielleicht war es auch nur an diesem Wochenende so extrem, wie es mir aufgefallen ist, aber ja, lass das bitte. Es gibt nur einen, nämlich Kimi Räikkönen. Das ist der Iceman der Formel 1.
Das stimmt.
Und sonst niemand.
Wird er auch ewig bleiben.
Ja, so sieht's aus. Ja, gehen wir mal weiter. Weg von McLaren. Und jetzt ja auch nicht so oft gewesen, dass wir sie schon als drittes erwähnt haben in dieser Saison, nämlich Ferrari im Rennen mit Platz 3 und 4. Und im Sprint muss ich jetzt mal gucken, 4 und 5. Im Sprint Hamilton vor Leclerc und im Rennen Leclerc vor Hamilton. Und ja, wie ich sagen muss, ich sehe es positiv, was Ferrari gezeigt hat. Also ich hätte es gar nicht so erwartet. Irgendwie habe ich sie so ein bisschen wieder im Niemandsland gesehen. Aber Sprint war schon ordentlich. Und wie ich finde, im Rennen, Leclerc hat das gut gemacht. Ich hätte auch erst gedacht, man hätte sich so ein bisschen ja verpokert mit der Soft-Strategie. Aber letzten Endes ist ja dann doch das ganz gut ausgegangen.
Ja.
Man war ja sehr lange dann auf den Softs und musste nicht noch auf irgendwie Harz wechseln oder einen Zweistopper machen. Also von daher war das eine starke Leistung von Leclerc. Aber wie ich finde, auch Hamilton mit einem guten Rennen. Und der, so habe ich ihn ja selten erlebt am Boxenfunk, am Ende sich wirklich bei dem Team bedankt hat. Von wegen gutes Teamergebnis, gute Arbeit geleistet. Also so ein bisschen auf versöhnliche Worte gegangen.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, overall ein solides bis gutes Wochenende von Ferrari. Mit der Strategie auf den Softs habe ich mir gedacht, genau das will man doch eigentlich sehen. Das war doch genau richtig. Mhm. Du startest auf 3, komm, einfach mal Eier zeigen. Wir gehen auf die Softs, wir probieren es, fahren aggressiv am Anfang und hat ja, also war ja dann auch gut. So, ne? Also von daher auch da mal Props an die Ferrari-Strategieabteilung. Gut, das Einzige, was es vielleicht ein bisschen unnötig war, war, als Leclerc da in seiner letzten Runde, bevor er an die Box ist, da gegen Hamilton noch verteidigt, als ob es um Leben und Tod geht.
Ja, das war so ein bisschen.
Ja, also das war, glaube ich, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber gut, nee, ich meine, war jetzt am Ende auch nicht schlimm und war ja auch cleanes Racing, also war ja auch alles gut dann. Mhm. Ja, aber ich glaube, Ferrari, es ist natürlich immer noch nicht da, wo die sein wollten Anfang der Saison, aber ein eher versöhnliches Wochenende, würde ich jetzt mal sagen. Und am Ende auch ein Podium.
Ja, und ich sag mal, wenn beide Fahrer so abliefern, der Kampf in der Konstrukteurswertung Mercedes ist ja auch wichtig.
Ja, und auch nach hinten gegen Red Bull, ne? Muss man
auf jeden Fall, darf man nicht vergessen. Gerade wenn Max jetzt wieder aufdreht, ja.
Und Yuki jetzt auch in die Punkte fährt, ne?
Stimmt. Ja.
Das ist, ich schaue gerade mal, Mercedes 341, Ferrari 334, Red Bull 331.
Oha, okay.
Das alles ist offen.
Mhm. Also, ja, das ist doch nochmal schön. Da haben wir auch nochmal einen kleinen Fight zwischen den drei Teams. Und ja, gehen wir direkt zum nächsten Team von den dreien, nämlich Mercedes. Zunächst erstmal im Sprint, Russell Platz 2, Antonelli Platz 8 noch einen Punkt geholt und im Rennen Russell Platz 6 und Antonelli, gut, da war ja die eine Szene, da mit
Sainz.
Und dadurch dann eben 13. am Ende Antonelli. Und ja, Russell, muss ich erstmal auch sagen, Sprint saustark. Wir hatten es ja eben schon mal angedeutet, dieses kleine, sehr optimistische Manöver dagegen Verstappen. Aber ich meine, ist ja nichts groß passiert. Und ab und zu mal so ein Überraschungsmoment kann man mal probieren. Und von daher, ja, also starker Sprint von Russell da. Und ja, im Rennen, sag ich mal, dadurch, dass die Ferrari auch relativ stark waren, ja, ich habe am Anfang gedacht, dass er mit Piastri besser mitziehen kann, aber klar,
hab ich auch gedacht,
wenn er dann dauernd in der Dirty Air fahren muss, ne, macht's das ja auch nicht leichter.
Ja, ist schon.
Das hat dann so ein bisschen gefehlt, aber da kann ich jetzt Russell keinen Strick draus drehen.
Ja, also hinter einem McLaren zu hängen, ist diese Saison okay.
Eben, deswegen, ne? Also von daher, auch wenn es jetzt auf dem Papier ein bisschen schwach aussieht mit Platz 6, gerade wo Ferrari dann so Punkte geholt hat noch, ist das aber jetzt, glaube ich, nichts, wo man sagt, da wäre jetzt viel mehr drin gewesen.
Nee, ich glaube auch im Rennen. Die Ferrari gingen ganz gut, die McLaren sollten ja schon auch das deutlich stärkere Auto sein. Und dann hast du noch einen Max Verstappen davor. Das sind, da kann man mit allen fünf Fahrern, die vor ihm gelandet sind, kann man am Ende leben, sage ich jetzt mal. Aber ja, es ist Platz 6 sieht dann doch irgendwie blöd aus, ne?
Ja, ne? Aber ich kann nichts finden jetzt, was ich an ihm wählen könnte, ne?
Ja, und Sprint's weiter, es ist ja auch für das Gesamtwochenende ist ja auch stark so. Und auch der Move, ne? Also klar, der hätte nie im Leben gezählt, der war natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber das wollen wir am Ende sehen, ne? Also, wir wollen ja Racing sehen und wir wollen einfach sehen, dass jemand was probiert. Und wenn man sowas mal probieren kann, dann in einem Sprintrennen. Weil,
das stimmt, ja.
Da verliert man jetzt nicht so krass viel Punkte, so, da kann man sowas ja mal probieren. So, deswegen bin ich eigentlich, fand den Move okay. Also,
ja.
So, den zu probieren, finde ich okay. Der Move nur an so sich war natürlich nicht okay, aber so, den zu probieren.
Aber nur dauernd zahm wollen wir die Fahrer eben. Ja auch nicht sehen, ne? Von daher. Ja. So ein bisschen Entertainment muss dann eben auch mal sein.
Und das kann nicht immer nur Max Verstappen so machen, das müssen auch andere mal so machen.
Absolut. Ja, und dann noch kurz zu Antonelli. Ja, einen Punkt im Sprint nimmt er mit. Ich glaube, der wird nicht zufrieden sein. Aber das Rennen war ja dann doch für ihn relativ schnell gegessen.
Ja, und da konnte er auch eigentlich nicht wirklich was für, sage ich, ne? Also schon eher auf Sainz Seite die Schuld zu suchen.
Ja. Zu dem wir ja später auch noch kommen. Aber im Klassement, ein Top-5-Team vom Ergebnis her haben wir noch. Und da geht es jetzt um Nico Hülkenberg.
Oh ja, tatsächlich.
Auf Platz 8. Wichtige Punkte. Ist auch schon ein bisschen her, ne, wo er gepunktet hat.
Ja, hatte ein bisschen eine Durststrecke.
Von daher ist das auch so ein bisschen Genugtuung für ihn. Und was mich persönlich überrascht hat, war ja im Qualifying auf Platz 11 und das war sein bestes Saisonergebnis.
Ja, das hatten die irgendwie gesagt, ne? Das hatte mich da auch komplett überrascht.
Ich dachte, der wäre auf jeden Fall mal in Q3 gekommen.
Ja, also es ist irgendwie.
Irgendwie habe ich das auch. Deswegen hat mich das total gewundert.
Ja, also das konnte ich auch irgendwie gar nicht richtig glauben. Aber ja, also. Scheint dann wohl zu stimmen, ne?
Echte im Haas letztes Jahr immer überrascht, ne? Im Qualifying. Ja. Dann hatte man bei Sauber wahrscheinlich seine Quali-Stärke noch so im Kopf, aber zuletzt halt immer mal oft früh ausgeschieden und jetzt Platz 11. Aber wenn man sieht, was für Punkte er geholt hat, er ist jetzt 9. in der Fahrer-WM an Hadja vorbeigezogen. Also ist überragend eigentlich, was der da auf dem Kick Sauber rausholt. Und von daher Platz 8, starkes Ergebnis. Und ja, sein Teamkollege, 11. im Sprint, was okay ist, aber im Rennen dann, Bortoleto 18. Und jetzt muss ich überlegen, der war doch irgendwie, war der nicht auch 2-3 Mal an der Box?
Ja, ich glaube, ich bin mir da jetzt auch gar nicht mehr sicher.
Ja, Boxenstops hatte Bortoleto, war dann wieder so weit hinten und dann lag er auf Platz 14, hat nochmal gestoppt, von daher, da lief es dann auch nicht so bei ihm. Deswegen kann ich jetzt nicht ganz sagen, wofür der zweite Stopper ihm war, ob man da nicht irgendwas ausprobieren wollte oder sich gesagt hat, man testet noch irgendwas, ich weiß es nicht, aber ja, so vom Grundspeed war er schon der Unterlegene an dem Wochenende.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich meine, er verkauft es ja insgesamt nicht schlecht diese Saison.
Auf jeden Fall.
War ja gerade in letzter Zeit eher mit der stärkeren Form, hätte ich jetzt sogar gesagt. Mhm. Und ja, dann ist das halt manchmal so. Ne? Man kann nicht jedes Wochenende gegen seinen Teammate gewinnen, gerade wenn der Teammate Nico Hülkenberg ist.
Absolut, ja. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder 40 Minuten dran in Kapitel 1 und deswegen jetzt die kurze Pause und danach geht's wieder weiter mit den Ballen 5. Kapitel 2 der heutigen Folge von Austin 225 und wir gehen wieder direkt rein und ja, wie so oft sind wir immer noch in den Punkten mit Team Nummer 6 und zwar bei Haas. Olli Boermann mit Platz 9 holt wieder mal Punkte. Und ja, ist spannend, ne? In unserer Analyse zur Saisonmitte oder zur Silly Season hatten wir ja schon so ein bisschen angekündigt, eigentlich Boermann viel zu wenig Punkte für die Leistung, die er bringt und jetzt wieder Punkte geholt, dazu ein starkes Qualifying, muss man wirklich sagen, hat auch wieder, finde ich, einen kleinen Step nach vorne gemacht, klar, Boermann haben wir natürlich auch über die Szene gesprochen, da mit Yuki, ne?
Ja.
Wovon dann Hülkenberg auch profitiert hat, dass er dann an Boermann leichter vorbeikam. Ne? Das war halt ein bisschen, ja, übermotiviert. Aber ich sag mal trotzdem, zwei enorm wichtige Punkte für Haas. Ist auch nicht selbstverständlich, da jetzt doch relativ regelmäßig ganz gut abzuliefern. Auch wenn man dann sieht, wo ein Esteban Ocon landet, der hier 15. geworden ist. Also muss ich sagen, Boermann, gute Tendenz. Macht Spaß, der Junge.
Ja, also kann ich mich auch nur anschließen. Wurde ja jetzt auch echt Zeit, ne? Er war ja so unlucky damit, dass er da ständig Elfter wurde.
Ja, viermal in Folge oder so, ne?
Ja, also undankbare Position in der Formel 1. Aber ja, wie das halt ist, ne? Also da hat man ja schon gesehen, er ist immer knapp dran und so. Und jetzt holt er sich dann halt ein paar Pünktchen. In Singapur ja auch schon gepunktet. Mhm. Jetzt wieder. Hat jetzt 20 Zähler auf die Saison gesehen. Ocon hat, ich glaube, 28. Also, ja, doch. Also, würde ich sagen, das ist eine solide erste Saison von ihm.
Ja,
also auf jeden Fall. Also, er war ja schon mal im Cockpit letztes Jahr, aber seine erste volle Saison
ist
jetzt.
Ist halt trotzdem Luki, genau.
Genau, ja. Und
deswegen sollten wir die Saison jetzt erst voll zählen. Ja, und Esteban Ocon, gut, im Sprint, ja, da wurde er abgeräumt.
Wurde er weggestrollt.
Ja. Und ja, im Rennen dann Platz 15. Ja, nicht in Punktenähe irgendwie, von daher, ja, tun wir das mal so ab. Möchte ich jetzt auch nicht groß negativ hervorheben, ne? Aber klar, wenn er dann öfters mal von Boermann geschlagen wird, ist natürlich auch nicht so schön für ihn. Aber er hat ja auch schon wichtige Punkte geholt in dieser Saison. Von daher gehen wir direkt weiter mit dem letzten Punkterang. Und da sind wir bei Aston Martin mit Fernando Alonso, der hier noch einen Punkt abgreifen konnte. Gefühlt nie im Bild gewesen, habe ich so das Gefühl, im Rennen.
Ja, hatte ich jetzt auch gar nicht auf der Rechnung, so irgendwie als Zehnter noch mit einem Punkt.
Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, der öfters im Bild war, zu Lance, muss ich auch noch ein bisschen was sagen. Erstmal natürlich im Sprint, ja, dieses völlig übermotivierte Manöver dagegen Ocon. Man muss aber sagen, er hat sich auch direkt entschuldigt, ne?
Ja.
Und angezeigt, ja, hier, sorry, das war mein Ding. Ja, weiß auch nicht, wo er da hin wollte, weil das war ja schon, also das Manöver geht in 100 Fällen 99,5 mal nicht gut.
Das sag ich auch, ja.
Also von daher, ja, das war so, also dieser typische Lance, ne? Und ja, im Rennen hingegen habe ich ihn so ein bisschen beobachtet. Er war ja auch dann öfters mal im Kleinbild, auch im Duell mit Liam Lawson, an dem man zwar nicht mehr vorbeikam, aber Lenz, der am längsten auf den ersten Stint auf Softs war, hatte gutes Reifenmanagement gezeigt. Und wenn man jetzt sieht, er ist ja auch weil ich weiß nicht genau, wo er gestartet ist, 15., 16. oder was, Fernando ja wesentlich weiter vorne und am Ende sind die beiden nur etwa 4,7 Sekunden auseinander.
Stroll ist auf 18 sogar gestartet.
Auf 18 gestartet, ja. Ja, und dann ist er doch relativ nah an Alonso und war ja dann auch lang das Duell, wo Alonso unglücklicherweise öfters mal Liam Lawson DRS gegeben hat, ne, so dass Stroll dann noch Probleme hatte, an Lawson vorbeizukommen. Also so gesehen ist er da relativ solide gefahren, gute Strategie und im Rennen war das eine ordentliche Leistung von Lance, auch wenn jetzt keine Punkte bei rausgekommen sind, aber ja, da haben wir schon deutlich andere Rennen von ihm gesehen.
Ja, das stimmt. Also Rennen würde ich auch sagen, positiv. Der Rest vom Wochenende, so lala, der Sprint.
Leider wieder diese Anmerkung im Negativen für Lance, ne, die man leider hat.
Ja, das stimmt. Alonso würde ich sagen, insgesamt gutes Wochenende. Im Sprint war er dann ja auch unbeteiligt. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber jetzt auch ohne Schuld, sag ich mal, ausgeschieden.
Ach, stimmt, der ist ja auch direkt raus, ja.
Genau, der war ja noch auf der Innenseite von Hülkenberg in Kurve 1. War da ja quasi auch direkt in der ganzen Sache mit den beiden McLarens und so verwickelt. Beziehungsweise es waren ja Piastri, Hülkenberg und Alonso und dann Lando als Kollateralschaden. Mhm. Ja, aber auch da trifft jetzt Alonso keine Schuld, Racing Incident. Ja, im Rennen einen Punkt geholt. Es ist, glaube ich, irgendwie nicht so sein Anspruch oder so, da am Ende mit einem 10. Platz irgendwie zufrieden zu sein. Aber das ist halt irgendwie das, wo sie sich halt befinden, ne?
Ja, das stimmt. Das spiegelt es ganz gut wieder.
Ja, deswegen, Aston Martin hatte eine schöne Lackierung, fand ich. Die hatten so mathematische Formeln auf ihren aerodynamischen Parts, also so gerade Frontflügel, Heckflügel und so. Ich weiß nicht, ob das dann die Formeln waren, mit denen die irgendwie das berechnet haben oder was auch immer oder was das genau für eine Bedeutung hatte. Sah aber auf jeden Fall irgendwie cool aus, fand ich.
Ja. Ich überlege gerade, ob die irgendein Mathe-Genie da haben im Team.
Ja, Adrian Newey.
Stimmt. Das kann natürlich sein, dass er da irgendwelche Einflüsse drauf hatte, ne? Punkt.
Ja, also den genauen Hintergrund weiß ich jetzt leider auch nicht, hatte ich nicht parat, aber
müssen wir uns nochmal schlau machen, aber die Theorie mit Newey gefällt mir. So, gehen wir weiter im Klassement. Sind wir jetzt schon bei Williams, das erste Team, was wir jetzt erwähnen hier, ohne Punkte zumindest Williams? Im Rennen.
Moment, denn wir sind auch erst nochmal bei den, zuerst mal Lawson auf 11.
Oh, du hast recht. Den habe ich jetzt übersprungen. Die Racing Bulls natürlich. Ja,
haben wir erstmal noch die Racing
Bulls. Und da reden wir jetzt im Gegensatz zu Williams von keinen Punkten am Wochenende.
Ja, das stimmt wohl.
Mit Platz 11, ja, auch knapp hinter Alonso gewesen. Liam Lawson hier in dem Fall. Hadjar mit Platz 16. Muss ich gerade überlegen, hatte der nicht auch irgendeine Kollision?
Der hatte im Qualifying, ist er ausgeschieden direkt. Jetzt in Q1 hatte er doch direkt den Crash.
Ach stimmt, da hatte er den Crash, richtig. Ja, dass ich doch auch direkt entschuldigt auf seine Kappe genommen, ne, glaube ich.
Ja.
Ja, Sprint dann auch für ihn keine Punkte mit Platz 12. Liam Lawson da auch wieder knapp 9. Mhm. Ne, also es hat nicht sollen sein. Aber dennoch, ja, für Lawson relativ solide Platzierung. Trotzdem wird man natürlich nicht zufrieden sein. Man will ja lieber Punkte mitnehmen bei den Racing Bulls.
Ja, gerade Lawson 9 und 11. Also wirklich zweimal.
Das ist echt unglücklich.
Zweimal genau hinter den Punkterängen. Das ist natürlich echt hart. Mhm. So, aber zeigt ja dann auch, dass an sich kein so schlechtes Wochenende von ihm war. Mhm. Und ja, gerade im Vergleich zu Hedger, der war irgendwie nirgendwo dieses Wochenende. Also,
ja, so
es war nicht seins.
Land, ja.
Da lief nicht so viel bei ihm. Mhm. Aber ja, auch da coole Lackierung gehabt auf dem Auto.
Stimmt.
Da weiß ich zumindest auch den Hintergrund. Das war eine Kollaboration mit Shabuzi, dem Country.
Der hat doch auch die Zielflagge geschwenkt an dem Wochenende.
Genau, ja. Der war da, der hatte irgendwie, wie jetzt die Kollaboration zustande gekommen ist oder warum ausgerechnet er, weiß ich jetzt auch nicht, aber er hat das wohl designt oder es wurde in Zusammenarbeit mit ihm designt, wie viel die Promis dann selbst machen, weiß man ja auch nie, hat auf jeden Fall auf einer Kooperation mit ihm basiert das Design von den V-Carbs und sah auch cool aus, fand ich, also hatte was.
Na gut, dass der in Texas was macht, liegt ja auch auf der Hand. Von daher, sehr, sehr coole Geschichte, das Ganze.
Mhm.
Und ja, jetzt kommen wir dahin, wo ich eben schon hin wollte, nämlich zu Williams. Wie gesagt, im Rennen keine Punkte. Trotzdem Platz 6 im Sprint von Alex Albon. Und Platz 3 von Carlos Sainz. Hätte ich fast schon gerade übersehen. Also von daher, Sprint top.
Hat eigentlich auf mehr hoffen lassen, ne, der Sprint. Ja,
also.
Da habe ich auch gedacht, da geht im Rennen dann mehr, aber.
Und ich hatte auch eigentlich das Gefühl, auch gerade bei Sainz, dass da durchaus mehr drin ist. Ja, der hat sich dann halt selber ein bisschen kaputt gemacht, das Ganze.
Ja, und Albon hatte in der ersten Runde auch schon einen Dreher. Also da hatte er, ist kein Schaden entstanden, aber ich weiß gar nicht mehr, wen er da berührt hatte, ob das Colapinto oder so war. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber er hatte auch hinten im Feld.
War das nicht
Feld.
Sogar mit Antonelli? Aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich das jetzt
im Kopf habe. Nee, Sainz und Antonelli.
Mhm. Ah, stimmt. Ja, genau. Die beiden
das,
waren.
Das war dann später im Rennen. Naja, genau. Nee, Albon war ja deutlich weiter hinten im Rennen und hat dann direkt in Runde 1. Also der war nach Runde 1, war der Letzte auf der Strecke. Mhm. Er ist ja auf, mal gucken, auf 18 gestartet und ist dann, ich weiß wirklich nicht mehr, mit wem er kollidiert ist, so ein bisschen, und hat sich dann gedreht und war dann erstmal abgeschlagen, Letzter, und hatte dann, glaube ich, auch irgendwie einen frühen Boxenstopp. Mhm. Ich glaube, erst dann unter dem VSC hat er dann direkt die Zeit genutzt. Und da war das dann sowieso wieder, wie das dann ist, wenn man so weit hinten ist und dann probiert man Sachen und dann ist das so ein bisschen gebrauchtes Rennen.
Deswegen, von daher, Platz 14, sogar eigentlich noch ganz ordentlich, ne, nach so einem Startchaos. Aber ja, enttäuschend im Rennen, aber muss ich sagen, Sprint macht doch noch Hoffnung auf mehr, und gerade auch wenn Sainz dann außerordentliche Ergebnisse zeigt, jetzt Platz 3 im Sprint. Also da ist dennoch noch einiges zu erwarten in der Saison von Williams, was Punkte angeht. Ne?
Ich denke also auch.
Von daher, glaube ich, nimmt man das Wochenende ganz gut mit und ja, geht mit Optimismus dann nach Mexiko. Mhm. Und gehen wir mal weiter im Klassement. Haas hatten wir schon, die Racing Bulls mit Hatcher, und dann kommen wir jetzt, ist das schon das letzte Team? Mit Alpine?
Ich meine, oder? Wenn wir jetzt hier nicht irgendjemanden komplett unterschlagen haben, sollten wir ja dann schon durch sein
mit Alpine. Ich gerade auch gewundert. Ja, Alpine. Ja, Rennen. Erst Sprint. Gasly 10, Colapinto 14. Rennen, Colapinto 17, Gasly 19. Und ja, bei Alpine ist mir halt eine Szene in Erinnerung geblieben, die auch wieder die Saison so ein bisschen beschreibt. Nämlich am Ende,
ja,
da war so dieses Dreierduell da auch mit Bortoleto zusammen, wo dann Colapinto eigentlich an Gasly auch vorbei wollte. Hat dann sich auch beschwert, hier, lasst mich doch vorbei. Und dann, nee, Position halten. Aber er hatte direkt Bortoleto im Rücken, also wie soll Colapinto da die Position halten, wenn die Gefahr besteht, dass sogar Bortoleto vielleicht an beiden vorbeizieht, und Colapinto hat dann eben bisschen rüder das Manöver gesucht und ist an Gasly vorbei.
Mhm.
Wie ich finde, am Ende musste man ihm auch recht geben.
Ja,
weil
Gasly war sehr langsam, ne? Also
Und ich weiß nicht, ob Gasly irgendwas am Auto hatte, aber
vielleicht
echt verdammt langsam.
Ja, also in der Phase war echt deutlich, also das konnte man direkt sehen, als die Kamera da drauf war, dass Gasly die beiden ja ganz schön aufhält. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie von den Reifen her, ob das da damit zusammenhing von der Strategie, aber Ja, also das vom Team auch irgendwie dann Quatsch, dann zu sagen, ja, hold position und ja, aber mein Gott, ging sich ja dann aus am Ende, für Colapinto zumindest. Aber gut, am Ende war es halt ein Kampf um was, Platz 17?
Ja, letzten Endes. Ja. Aber klar, Colapinto, ich kann ihn verstehen, warum man es da nicht einsieht. Also von daher, recht muss man ihm geben und ist auch generell ein bisschen ruhiger um ihn geworden, ne?
Mhm.
Weil er nicht mehr so crasht und einfach Rennen fährt.
Ja, ja, und jetzt auch hier und da mal vor Gasly landet, ne? Ja. Deswegen, also, ja, ist so ein bisschen.
Er wird zum soliden Formel-1-Fahrer aktuell.
Ja.
Und das ist ja schön.
Ja, das ist genau. Ja,
eine kleine Steigerung für ihn und ist ja Alpine auch noch ein kleines Rätsel, wie es da weitergeht, von der Fahrerpaarung her. Also Gasly, klar, ne? Aber wer neben ihm sitzt in Zukunft, könnte ja noch spannend werden. Ja, sind wir durch mit der sportlichen Analyse von Austin und gehen auch direkt rein in unsere Awards. Und ja, ich überlege, ob wir wieder sowas machen, dass ich sage, ich nehme auf jeden Fall was anderes. Könnte vielleicht spannend werden.
Mhm.
Deswegen beim Platin Award bin ich mal gespannt, was du da zu sagen hast.
Ja, also ich finde, da gibt's wenig Diskussion bei so einem perfekten Wochenende. Ich glaube, er hatte nur die schnellste Rennrunde nicht. Das ist ja noch das i-Tüpfelchen gewesen. Ich meine, es gibt keinen Punkt mehr dafür, aber ich glaube, das ist das Einzige, was ihm gefehlt hat. Er hat alle Runden angeführt, er hat zweimal eine Pole geholt, er hat den Sprint gewonnen, er hat das Rennen gewonnen. Platin geht für mich an Max Verstappen. Ja, wie gesagt, viel besser hätte es nicht sein können. Ja. Nur die schnellste Rennrunde fehlt.
Kann ich normal auch nur sagen, klar, absolut verdient. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte jemanden anders nominieren. So ganz so einfach ist es nicht. Paar Gedankengänge dazu. Hülkenberg vielleicht ein Thema wegen den Punkten. Gute Leistung. Norris mit der Begründung, dass er diese Reife bewiesen hat, wie ich finde, im Rennen. Ich will jetzt allerdings nicht immer nur so auf die Top-Fahrer gehen und das ist auch wieder eine Überleitung. Lande deswegen bei Ferrari.
Boah, die tut weh, die Überleitung, die tut weh.
Und ja, nee, ich finde, mich persönlich hat Ferrari überrascht. Einmal Hamilton vor Leclerc im Sprint, dann Leclerc einen Platz vor Hamilton, sogar das Podium geholt, wie ich finde, und dann doch irgendwie mit der Strategie ganz gut gelegen. Von daher, ja, ordentliche Leistung, man hat Punkte gut gemacht, gerade im Vergleich zu Mercedes. Und ja, deswegen sag ich Ferrari hier mit einem Platin Award.
Ja, auch nicht schlecht.
Weil man haut immer auf sie drauf.
Ja,
von daher
stimmt.
Muss das jetzt auch mal sein mit Ferrari. Und kommen wir jetzt zur Fluppe des Rennwochenendes.
Ja,
und ja, mache ich mir noch so... Eigentlich habe ich schon wieder einen Kandidaten.
Ja, dann,
ich lass dir mal...
Nee, fang ruhig an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Und es ist eigentlich relativ selten, dass dasselbe Team in einer Folge zweimal erwähnt wurde bei einer Fluppe und es um verschiedene Rennen ging. Ja, Gasly hatte ich ja eben genannt und jetzt nehme ich das Team Alpine. Ich sag mal, sportlich habe ich jetzt nicht unbedingt mehr erwartet, einfach wie es da aktuell einfach läuft, aber ja, so dieses, dass halt wieder gar, aber wirklich auch gar nichts geht, ne, und dann diese komische Aktion da am Ende, wo dann Colapinto die Position halten soll, obwohl er da in Bedrängnis ist, egal ob es da um Platz 17 geht, meiner Meinung nach, lass die beiden Jungs doch fahren, gerade ein Colapinto, lass den doch nochmal ein Duell zeigen. Deswegen fand ich einfach das Ganze unglücklich gelöst und deswegen das Team Alpine.
Ja, war auch verständlich. Ja, ich hab zwei, ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Also meine Überlegung war, ich habe mir so ein bisschen schwer getan, Alpin, ja, vielleicht auch, aber irgendwie waren meine Erwartungen an die so niedrig, dass ich die so gar nicht jetzt mit drin hatte. Dann hatte ich überlegt, Isaac Hedger vielleicht zu sagen, weil...
Ja, interessant, stimmt.
Weil er ja eigentlich schon eine sehr gute Saison fährt und dann macht er den Fehler im Qualifying, im Sprint war er weit weg von Punkten im Rennen, dann auch ein bisschen durch seinen Qualifying-Fehler. Da bin ich so ein bisschen weiter durch das Klassement gegangen und dann dachte ich mir, aber eigentlich, wenn man jetzt wirklich ganz fair ist und dann auch so hart ist, wie man sein muss, finde ich, geht meine Fluppe an Oscar Piastri tatsächlich dieses Wochenende.
Habe ich mir schon so ein bisschen gedacht.
Ja, also
kann ich aber auch verstehen.
Ja, also ich war echt davon überzeugt, dass ich es wohl Hedger geben muss, aber dann dachte ich, naja gut, Oscar Piastri, er ist WM-Führender, er will Weltmeister werden, hat im Rennen nicht wirklich die Pace gezeigt, hat auch im Qualifying, also in dem Qualifying fürs Rennen, nicht so abgeliefert, und ja, hat dann am Ende auch im Sprint die Kollision am Ende initiiert, ne, also... Wie gesagt, ich sage auch, das ist ein Racing-Incident, das passiert halt. Aber er war derjenige, der es hätte vermeiden können. Weil also Hülkenberg und Alonso, die sind halt da innen, die konnten da nicht weg. Und er zieht halt da rein. Und ich sage mal so, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das in Austin passiert ist. Mhm. Genau dieses Manöver war doch auch letztes Jahr schon. Ist doch genauso auch schon passiert, dieser Cutback. Das ist halt, also am Start, wenn du halt... in Position 3 bist, alle anderen Autos hinter dir, so das sind da innen drin natürlich Autos. Hätte man schon kommen sehen können oder auch ein bisschen vorsichtiger sein können mit diesem Cutback. Aber ja, nee, deswegen, das darf dir halt nicht passieren, wenn du Weltmeister werden willst. Ja, und auch die Pace hat am Ende nicht gestimmt. Und ja, deswegen ist das meine Fluppe. Jetzt mir gerade noch eingefallen. Wir wollten es eigentlich irgendwo unterbringen, haben es ganz vergessen. Austin wurde auch verlängert.
Stimmt.
Das Rennen können wir jetzt zum Ende nochmal sagen. Ich finde, nach dem Rennwochenende unterschreibe ich das gerne so. Ich finde es eine geile Strecke. Ich finde auch, die Zuschauer sind immer, also es sind immer extrem viele Zuschauer da. Es gibt immer so Special Liveries. Dieser Texas-Style hat immer so ein bisschen Einzug gefunden in die Formel 1. Damals mit Danny Rick.
Das mag ich auch.
Mit Danny Rick natürlich noch mal ein bisschen mehr, wenn er da auf einem Pferd eingeritten kam oder.
Zudem gibt es auch News gleich noch zum Thema Austin. Habe ich auch noch gleich was.
Naja.
Guter Punkt.
Ja, aber auf jeden Fall finde ich es richtig. Ich glaube, bis 2034 oder 20.
Ja, auf jeden Fall paar 30, meine ich. Und das
ja, genau.
Also noch lange Zeit Austin dabei. Ja. Auf jeden Fall. Und du hast gesagt, ich mag die Strecke auch, muss aber sagen, jetzt dieses Wochenende fand ich relativ, ja klar, erste Kurve, ne, gibt's immer am Anfang Action, aber so das Rennen war eher lahm, was natürlich auch, finde ich, ein bisschen der aktuellen Fahrzeuggeneration geschuldet ist, mit Dirty Air fahren und so aktuell, fand ich es nicht ganz so spannend und deswegen hau ich mal gerade live unsere Umfrage raus auf Insta, was die Bewertungen angeht, auf einer Skala von 1 bis 10 und 40% geben eine Bewertung von, also von der unteren Kategorie 1 bis 4 von 10, weitere 40% eine 5 bis 6 von 10 und 20% mit einer Bewertung von 7 bis 8 von 10 und 0% sagen eben Top-Wertung 9 bis 10 von 10 in der Bewertung für das Rennen in Austin. Ganz spannend, das Ganze. Aber sonst, ich mag die Strecke auch total. Mhm. Also von daher, einfach dieser ganze Vibe ist immer ein schönes Erlebnis. Und ja, da lohnt sich auch so ein bisschen immer mal Vorberichte zu schauen, alles, was so drumherum ist. Und ja, auch schöne Bonus-Fahrzeuglackierungen, die wir wieder hatten. Ja. Und ja, genau, das Comeback von Danny Rick. Natürlich nicht in Form eines Cockpits, sondern... Ich musste da ein bisschen recherchieren und war mir nicht ganz sicher, woher das kam. Es gab wohl mal eine WhatsApp-Gruppe damals zu irgendeiner Promo-Aktion, wo auch Danny dann der Admin war. Und der ist zum Austin Grand Prix wieder aufgetaucht als Admin und hat jede Menge Nachrichten dort hinterlassen. Hat dann wild diskutiert auch mit Leuten, auch Stimmen abgegeben zum Rennen. Gibt's auch diverse Fanpages von ihm auf Insta, wo man das Ganze mal nachhören kann. Ich hatte dir ja auch mal was zukommen lassen. Vielleicht hauen wir das mal in eine Story rein. Ja, sehr, sehr witzig das Ganze. Und ja, schön mal wieder von ihm zu hören. Und da hat er irgendwie so gesagt, ja, ihr seid die Experten hier. Ihr habt wahrscheinlich mehr Formel 1 geguckt dieses Jahr als ich. Und ja, aber schön wieder von ihm zu hören mit seinem altbekannten Humor. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann mal wieder als Host oder Moderator irgendwo.
Boah, das wäre ein Traum.
Können es uns nur wünschen.
Ja, das wäre schön. Danny ja. Ricciardo, der die F1-TV-Segmente moderiert. Oh, da könnten sie mein Monthly Subscription, würde ich das Doppelte zahlen. Um Danny Ricciardo in den Shows zu haben. Zum Glück, also ich zahle für F1 TV zum Glück nicht viel, deswegen ist das Doppelte noch okay. Aber ja, das, also den würde ich gerne in so einer Show mal sehen, ja.
Und zu Danny Rick auch noch ein Hinweis in eigener Sache, denn zum angesprochenen Singapur Grand Prix hat sich ja auch die ganze Sache gejährt, wo er dann sein letztes Rennen hatte, die Formel 1 verlassen hat, und da hatten wir auch eine schöne Sonderfolge zu ihm gemacht, zu seiner Karriere, mit einigen Einblicken, auch in seine früheren Jahre, Red Bull-Zeit, die Duelle mit Verstappen und auch seinen Einfluss später auf die Formel 1 und sein möglicher Downfall. Also sehr, sehr interessant das Ganze. Hört da mal rein vom letzten Jahr. Sehr, sehr schöne Folge. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, Mexiko steht bald an. Also yes. Bis bald. Euer Manu.
Und euer Marc.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.